Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit knapp 4 Wochen lässt Bundesinnenminister Dobrindt Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen. Diese Praxis hat das Verwaltungsgericht Berlin jetzt für unzulässig erklärt. Wenn jemand um Asyl bittet, muss festgestellt werden, welches EU-Land dafür zuständig ist. Normalerweise ist es das Land, in dem derjenige zuerst den Boden der EU betreten hat. Geklagt hatten 3 Menschen aus Somalia, die nach Polen zurückgeschickt worden waren.
Wenige Stunden nach seiner Amtsübernahme Anfang Mai löste Innenminister Dobrindt ein Wahlversprechen ein. Ab sofort würden auch Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen. Dafür muss von EU-Recht abgewichen werden. Keine 4 Wochen später beschert ihm das eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Denn das ist nicht von der Begründung der Bundesregierung überzeugt, warum EU-Recht nicht gelten sollte.
Es fehlt bereits an der hinreichenden Darlegung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.
Es sei nicht ersichtlich, dass sich eine Situation ergebe, die für die deutschen Behörden nicht zu bewältigen sei. Die Eilentscheidung ist unanfechtbar. Doch der Innenminister sieht darin keinen Grund, die Praxis an der Grenze zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Die Linke wirft Dobrindt vor, dass er es besser hätte wissen müssen und fordert Konsequenzen.
Die Zurückweisungen müssen eingestellt werden. Und es ist auch ganz klar, dass ein Minister, der mit Ansage Rechtsbruch begeht, seines Amtes nicht würdig ist und an der Stelle auch zurücktreten muss.
Trotz aller Warnungen, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden juristisch heikel ist, wollte Dobrindt noch am ersten Tag ein vermeintlich starkes Signal setzen. Anschließend hat er sich aus Sicht des Gerichts nicht die Mühe gemacht, das Vorgehen gut mit Fakten und Argumenten zu unterfüttern. Das will er bei der nächsten Klage nachholen.
Knapp 51-49. Das Ergebnis der Stichwahl in Polen ist eng, aber eindeutig. Der Rechtsnationale Karol Nawrocki wird neuer Präsident. Er trat für die erzkonservative Peace-Partei an. Die ist entschieden gegen die Politik der liberalen Regierung von Ministerpräsident Tusk. Deshalb ist zu erwarten, dass Nawrocki die Regierung bremst, wo er kann. Wie auch schon sein Vorgänger Duda.
Vom politischen Anfänger direkt zum Präsidenten. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Partei PiS, hat die Wahl gewonnen, wenn auch nur knapp. Im Wahlkampf hatte er antideutsche und europakritische Töne angestimmt. Sein Motto: Polen zuerst. Wir haben es geschafft, das gesamte patriotische Lager in Polen zu vereinen. Das gesamte Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen, ohne illegale Migranten. Ein sicheres Polen. Der erzkonservative Nawrocki ist promovierter Historiker, Fußballfan mit Hooligan-Vergangenheit und bekennender Trump-Fan. Sein Wahlkampf stark polarisierend. Am Ende setzte er sich knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten und Parteikollegen von Regierungschef Tusk, Rafał Trzaskowski, durch. Der hatte vor allem in Großstädten Stimmen geholt. Hier in Warschau deshalb heute bei vielen Enttäuschung. Ich mache mir Sorgen um Polens Zukunft in der EU und um viele andere Dinge, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es ist, wie es ist. Alles war sehr knapp. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Im Moment sind da gemischte Gefühle, aber dass es so eng war, zeigt uns, wie gespalten unser Land ist. Der Präsident in Polen kann mit seinem Vetorecht alle Regierungsvorhaben blockieren, wie zum Beispiel eine Reform der Gerichte oder der öffentlichen Medien. Für die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Tusk könnte es mit Nawrocki im Präsidentenpalast also schwierig werden.
Christine Joachim in Warschau, was genau bedeutet es für Polens Regierung, wenn Nawrocki jetzt neuer Präsident wird?
Ja, die Regierung um Donald Tusk dürfte mit Nawrocki als Präsident weiter schwierig. Es wird für sie weiter schwierig bleiben, ihre zentralen Wahlversprechen einzuhalten, die Donald Tusk mit Regierungsantritt 2023 gemacht hat. Dazu gehört vor allem eine Reform der Justiz, also eine Entpolitisierung der Gerichte. Die PiS hatte ja in ihrer Regierungszeit das Justizwesen so umgebaut, dass es nicht mehr als unabhängig gilt. Und auch in entschiedenen anderen Maßnahmen werden wohl weiter blockiert werden, wie schon unter dem noch am amtierenden Präsidenten Andrzej Duda. Bisher hatte Tusk ja immer noch die Hoffnung, dass mit dieser Präsidentschaftswahl ein Kandidat ins Amt kommt, der mehr mit der Regierung kooperieren wird. Aber diese Hoffnung dürfte sich jetzt nun zerschlagen haben. Und damit wird Tusks Regierung wohl bis zur nächsten Parlamentswahl in 2 Jahren weitestgehend politisch gelähmt sein. Das dürfte im Sinne der Peace sein, die bei der nächsten Parlamentswahl ja wieder die Macht übernehmen will. Und Tusk hat tatsächlich erst bis heute Abend gewartet, bis er sich vor der polnischen Presse ganz kurz mal geäußert hat zu dem Wahlausgang.
Danke, Christine Joachim in Warschau. Weiter zu Tine Hassel in Brüssel. Was bedeutet der Wahlsieg des Euroskeptikers Nawrocki für die Europäische Union?
Naja, hier hatte man natürlich auf den Sieg des proeuropäischen Kandidaten gehofft und entsprechend nüchtern fielen auch die Glückwünsche aus. Da ist zum einen das Thema Sicherheit. Der Präsident ist in Polen ja auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Polen ist ein wichtiges Kraftzentrum, wenn es um Verteidigungsfähigkeit der EU und um die Unterstützung der Ukraine geht. Und im Wahlkampf zumindest hatte Nawrocki gegen finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine gewettert. Und dann ist da die Frage der Rechtsstaatlichkeit, also zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz. Über die Wahl des Europäers Tusk war ja die EU so erleichtert gewesen, dass sie recht schnell rund 112 Milliarden Euro freigegeben hatte. Und als Vertrauensvorschuss für Tusk, der kann aber nicht liefern. Und deshalb gibt es heute schon Forderungen, man solle diesen Hebel wieder nutzen, um Druck auf die Peace zu machen. Und neuen Freihandelsabkommen dürfte Tusk nun überhaupt nicht mehr zustimmen können, um die polnischen Bauern nicht noch weiter gegen sich aufzubringen. Also für die EU ist diese Wahl eine bittere Pille, auch wenn man das heute so offen nicht sagen will.
Danke, Tine Hassel in Brüssel. Die Runde groß, die Erwartungen niedrig. Nach einer Stunde waren die direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine heute beendet. Beide Seiten vereinbarten in Istanbul einen weiteren Austausch von Gefangenen. In Sachen Waffenruhe gab es keine Fortschritte. Die Positionen liegen nach wie vor weit auseinander. Russland lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und stellt weiter Forderungen, beispielsweise keine Waffen mehr aus dem Westen.
Wieder richten sich die Blicke nach Istanbul. Das Medieninteresse ist riesig. Und wieder finden die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in einem ehemaligen Sultanspalast statt. Unter türkischer Verhandlungsführung treffen sich am Nachmittag die Delegationen. Mit Verspätung für nur eine Stunde. Die Ergebnisse präsentieren sie getrennt. Ein weiterer Gefangenenaustausch wird vereinbart. Vor allem junge Männer und verletzte Soldaten sollen freikommen. Und auch die Leichen gefallener Soldaten sollen übergeben werden. Wir stimmen einem großen Gefangenenaustausch zu, unter folgenden Bedingungen. Als erstes sollen die schwer Verwundeten und Kranken im Verhältnis 1:1 freigelassen werden. Die Ukraine fordert weiter eine bedingungslose Waffenruhe und dass Russland hunderte verschleppte ukrainische Kinder freilässt. Russland hingegen übergibt der Ukraine ein Memorandum mit seinen Bedingungen für ein Ende des Krieges. Erst während der heutigen Verhandlungen haben die Russen uns ein Dokument ausgehändigt. Unser Verhandlungsteam wird eine Woche brauchen, die Dokumente zu prüfen und dann weitere Schritte einzuleiten. Weniger Ergebnisse und noch weniger Gemeinsamkeiten. Aber zumindest reden beide Länder nach Jahren der Funkstille, wollen offenbar auch weiter verhandeln. Und das nach den schweren gegenseitigen Angriffen der letzten Tage.
Katharina Willinger in Istanbul. Viel ist bei den Gesprächen nicht herausgekommen. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Also die ukrainische Seite hat der russischen Delegation während des Treffens wohl ein Treffen vorgeschlagen. Ein erneutes Ende Juni soll es stattfinden unter der Teilnahme der Staatschefs, also Selenskyj und Putin. Und auch andere Staatschefs könnten teilnehmen, namentlich wurde da Trump genannt. Der türkische Präsident Erdogan, der selbst heute bei diesem Treffen nicht teilgenommen hat, hat nochmal die Türkei ins Spiel gebracht als möglichen Verhandlungsort und hat auch gesagt, dass er bei diesem Treffen selbst teilnehmen könnte. Jetzt kommt allerdings das ganz große Aber. Ich habe inzwischen dieses russische Memorandum gelesen, das gerade im Beitrag erwähnt wurde. Das sind also die Bedingungen Russlands an die Ukraine für einen Frieden. Und da sind wieder absolute Maximalforderungen enthalten. Dieser Superlativ passt an der Stelle. Es liest sich nicht so, als sollte mit diesem Memorandum ein Frieden erzielt werden. Es liest sich so, als sollte ein Frieden verhindert werden. Das muss man so formulieren. Und ob unter diesen Umständen tatsächlich da weiter gesprochen werden kann, da habe ich große Zweifel. Die ukrainische Delegation hat angekündigt, sie werde das Papier jetzt prüfen und in einer Woche ihre Entscheidung verkünden.
Danke, Katharina Willinger, nach Istanbul. Operation Spinnennetz nennt die Ukraine das, was vor den Gesprächen geschah. Gestern hatte sie massiv Ziele in Russland angegriffen, tausende Kilometer von der Front entfernt. Dafür waren Drohnen in LKW versteckt, bis nach Sibirien gebracht worden. Mit diesen Drohnen wurden nach ukrainischen Angaben zahlreiche russische Bomber zerstört. Inzwischen wurden weitere Details des koordinierten Angriffs bekannt.
Aus dem geöffneten LKW-Container steigt eine ukrainische Drohne auf, ferngesteuert und mit Sprengstoff beladen. Das Besondere ist, wo es passiert, in der Nähe eines russischen Luftwaffenstützpunkts, Irkutsk, tausende Kilometer von der Ukraine entfernt. Es war ein koordinierter Angriff gestern, der viel über die geheimdienstlichen Fähigkeiten der Ukraine aussagt. Das Ziel, angeblich mehr als 40 russische Langstreckenbomber, die mit ihren Waffen immer wieder ukrainische Städte treffen. Der ukrainische Präsident Zelensky äußert sich dazu am späten Abend. 34% der auf den Luftwaffenstützpunkten stationierten Träger für strategische Marschflugkörper wurden getroffen. Unsere Leute waren in mehreren russischen Regionen tätig. Konkret galt der Angriff drei Militärflugplätzen im westlichen Teil Russlands sowie in Irkutsk in Sibirien und Amur im fernen Osten. Russland bestätigte die Attacke. Bemerkenswert ist die Art der Drohnen. Kleine, günstige, sogenannte FPV-Drohnen mit einer geringen Reichweite. Offenbar hat die Ukraine es nun geschafft, diese unbemerkt an die russischen Flugplätze zu bringen. Militärisch könnte der Angriff auch langfristig Folgen haben. Das russische Militär werde künftig mehr Waffen und Soldaten für die Verteidigung von Flughäfen einsetzen müssen, so Experten.
Es hat keine Vorkehrungen getroffen, um seine eigenen Flugzeuge zu schützen. Das ist selten, aber zeigt, dass Russland sich offensichtlich seiner Sache sicher und in diesem Fall offensichtlich zu sicher gewesen ist.
Russland greift währenddessen weiter die Ukraine an. Dabei wurden seit gestern 6 Menschen laut lokalen Angaben getötet, einer hier in der Region Cherson.
Annalena Baerbock kehrt zurück auf die internationale politische Bühne. Die frühere deutsche Außenministerin wurde heute in New York zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Das Amt wird für ein Jahr vergeben. Die Grünen-Politikerin wurde aber nicht wie üblich per Applaus berufen. Russland bestand vielmehr auf einer geheimen Abstimmung, die Baerbock deutlich gewann.
Annalena Baerbock of Germany. 167
der anwesenden 188 Länder stimmen für die ehemalige Bundesaußenministerin. 14 enthalten sich. Erleichterung bei der neu gewählten Präsidentin der UN-Generalversammlung. Russland hatte zuvor eine geheime Wahl beantragt, sodass per Stimmzettel und nicht wie sonst bei der UN üblich per Knopfdruck abgestimmt wurde. Die Delegation hatte versucht, Baerbock zu diskreditieren und sie für ihre klare Haltung zum Ukraine-Krieg im UN-Sicherheitsrat 2023 scharf kritisiert. Damals sagte Baerbock, ihre Panzer bringen kein Wasser, ihre Flugzeuge bringen keine Babynahrung, ihre Panzer und Flugzeuge bringen Tag und Nacht nur Zerstörung und Tod für tausende Väter, Mütter und Kinder.
Destruction and death.
Deshalb inszeniert mutmaßlich Russland heute mit 6 weiteren Staaten ein Störmanöver, in dem sie Helga Schmidt, eine andere deutsche Diplomatin, die im Vorfeld im Gespräch für das Amt war, auf den Stimmzettel schreiben, obwohl Baerbock die einzige Kandidatin für den Posten war. Als Präsidentin begleitet sie nun für ein Jahr das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen. Sie kündigt an, auch inhaltlich Akzente setzen zu wollen.
Wie jede Organisation braucht auch die Vereinten Nationen eine Modernisierung. Das wird eine große Herausforderung, weil die internationale Ordnung die Vereinten Nationen unter starkem politischen und finanziellen Druck stehen. Und daher ist die Leitlinie meine Präsidentschaft Better Together.
Baerbock ist die 5. Frau auf diesem Posten seit Gründung der UNO vor fast 80 Jahren.
Bilder vom Ätna auf Sizilien. Der größte aktive Vulkan Europas ist erneut ausgebrochen. Seit dem Morgen spuckt er Lava, Gas und Asche. Der Flugverkehr ist bislang nicht beeinträchtigt und auch Menschen sind nicht in Gefahr. Die glühende Masse fließt in ein unbewohntes Tal. Der Ätna ist 3.300 Meter hoch und bricht mehrmals im Jahr aus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. Juni.
Im Süden in feuchter, warmer Luft Schauer, teilweise kräftige Gewitter, sonst in trockener Luft meist freundliches Wetter. In der Nacht lassen Schauer und Gewitter im Süden allmählich nach. In Südostbayern kann es gebietsweise noch bis zum Morgen regnen. Im Laufe des Tages im Süden wieder Schauer und teilweise kräftige Gewitter, sonst mehr Sonne als Wolken und höchstens mal vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht im Süden 15 bis 11 Grad, im Norden kühlt es stärker ab. Am Tag 19 Grad an der See, am Rhein und in der Lausitz bis 26 Grad. Am Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer, gebietsweise auch unwetterartige Gewitter. Im Nordwesten nur einzelne Schauer oder etwas Regen. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag, am Freitag vor allem im Norden und Westen Regen, Schauer und Gewitter. Dabei ist es windig.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit dem US-Senator Graham von den Republikanern über den Krieg gegen die Ukraine und die Strategie der US-Amerikaner. Außerdem geht es um die deutschen Hauptstraßen und was sie mit uns machen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.